Ja, hallo und herzlich willkommen bei Kreisab, der neuen Sendung zum Handball hier auf Sportradio 360 in den Viktor Schilagi Außenstudios. Wir wollen ja ab sofort jeden Dienstag zurück und manchmal auch ein wenig vorausblicken auf alles, was im Handball so los ist. Und das tun wir heute mit Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Schönen guten Morgen.
Und Hans Finger von Eurosport. Hallo Hans.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, die Hinrunde ist quasi vorbei, da fehlen nur noch zwei Spiele, aber bevor wir jetzt mal ein Fazit ziehen, wollen wir erstmal auf das schauen, was am Wochenende in der ersten Liga so los war. Da gab es ja einige interessante Spiele, unter anderem den Knaller zwischen Kiel und Berlin. Kiel hat da relativ deutlich in Berlin das Spiel beherrscht. Das war ja eigentlich so nicht zu erwarten nach den Resultaten und den Leistungen des THW bisher in dieser Saison, dass das so souverän vonstatten geht. Hättest du das so erwartet, Hans?
Nee, erwartet hätte ich das mit Sicherheit nicht. Allerdings zugetraut habe ich den Kielern jederzeit, weil die auch in dieser Saison immer in der Lage sind, so einen rauszuhauen. Und ja, sie fühlten sich wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Ehre gepackt nach der Niederlage in Flensburg und wollten sich das kein zweites Mal bieten lassen. Und ich meine, ihr kennt ja den Alfred auch. Also der tut da natürlich alles, um wieder in richtiges Fahrwasser zu kommen. Und ja, der Sieg in Berlin, das war mit Sicherheit eine Demonstration, fast von der ersten bis zur letzten Minute.
Was fehlt denn Berlin, Christian, dass die in den Spielen, ja, wo sie den entscheidenden Schritt vielleicht mal machen können, um ganz oben anzugreifen, dann auch mal als Sieger von der Platte gehen?
Na gut, also bei Berlin muss man natürlich sagen, das sind ja etatmäßig schon noch Welten zum THW. Letztendlich, da fehlt definitiv dann auch die Breite in der Mannschaft. Es ist sehr viel abhängig davon, welche Tagesform hat Jaschka, wie gut ist der Gegner auf Jaschka vorbereitet. Wenn Jaschka einen schlechten Tag hat, dann läuft beim Füchsen selten gut. Und das können die Füchse im Moment nicht auffangen. Also wenn in der Mannschaft nicht gut läuft mal. Also und der THW ist natürlich sehr aktivisch vorbereitet, gerade auf die Schlüsselspiele. Also wenn ich da an die Spiele gegen die Rhein-Neckar-Löwen oder sowas denke, das sind immer Machtdemonstrationen, gerade in den Topspielen.
Hättet ihr denn erwartet, dass der THW mit dem Umbruch, den man im Sommer hatte, dann im Endeffekt nach der Hinrunde nur bei 4 Minuspunkten steht? Weil alle haben gesagt, es wird spannend. Es ist jetzt auch spannender, aber trotzdem nur 2 Niederlagen bislang. Das ist ja besser, als man gedacht hätte.
Ja, es ist besser, als man befürchtet hätte, würde ich mal sagen. Aber ich habe dem THW definitiv zugetraut, so dazustehen. Also ich meine, der THW hat ja nichtsdestotrotz noch sehr, sehr viel Klasse, auch aus den letzten Jahren in der Mannschaft. Und natürlich haben sie wichtige Spiele verloren, aber auch Talent dazu gewonnen. Und andere haben halt einen Schritt auch nach vorne gemacht. Also ich denke schon, dass es nicht ganz von ungefähr kommt, dass sie jetzt da vorne stehen. Klar, es ist spannend und es bleibt spannend. Das ist auch gut für die Liga. Und ob der THW zum Schluss wieder Meister wird, das steht noch lange nicht fest. Aber der THW hat halt auch dieses berühmte Siegergehen, was immer das ist. Aber man sagt es ja so schön. Und der THW ist halt eine abgezockte Mannschaft, eine sehr erfahrene Mannschaft, trotz der Neuzugänge. Und das setzen sie halt in solchen Spielen um. Und ja, ich denke, die Qualität des Trainers, die macht auch sehr, sehr viel aus.
Du hast es da jetzt gerade schon angesprochen, die Qualität des Trainers macht da wirklich sehr viel aus. Denn Alfred Gislason, der bereitet die Mannschaft da anscheinend immer auf den Punkt genau perfekt vor, Christian, oder?
Ja gut, also ich habe ja Alfred noch als Spieler in Essen damals irgendwie gesehen. Alfred ist, glaube ich, schon ein sehr akribischer Arbeiter, der wirklich nicht versucht, den Zufall zu überlassen, der wirklich jede Schwachstelle eines Gegners versucht herauszufinden und zum Wohle seiner Mannschaft praktisch dann auch umzusetzen. Ich denke, er hat im THW mit den Spielern die richtigen Spieler dann auch, die das dann können. Und man muss halt auch sagen, wenn Thierry Omaier hat einen großen Namen gehabt, hat aber die letzten Jahre jetzt auch nicht so die überragenden Quoten mehr gehabt. Momir Ilic hat relativ wenige Spielanteile gehabt und am Kreis, wo Markus Ahlen weg ist, war der Übergang ja jetzt über ein Jahr lang vorbereitet, dass Patrick Wiencek und René Dobrandsen halt schon letztes Jahr kamen. Also von daher, so richtig weh, finde ich, tut dem THW letztlich nur der Abgang von Daniel Nassis.
Das sehe ich genauso, ja. Also der Übergang wurde schon ganz gut vorbereitet. Und bei Omaier ist es in der Tat so, dass er auf Dauer jetzt nicht mehr auf diesem Niveau gespielt hat wie früher. Was er halt gemacht hat, finde ich, ist in wichtigen Spielen immer mal noch ein paar rauszufischen, was jetzt nicht unbedingt die Quoten dann ausgemacht hat, absolut. Aber da waren schon sehr wichtige Aktionen dabei. Andererseits, im Champions League Halbfinale war das auch nicht gerade der Fall gegen den HSV. Also insofern sehe ich das genauso. Ja, so schlimm war dieser Übergang jetzt nicht, wie von vielen prognostiziert.
Der eine Spieler, der wehtut, der Abgang Daniel Nassis, der sollte ja ersetzt werden durch Wael Yalouch, den Tunesier. Der hat bislang noch nicht so wirklich überzeugt. Ist das einfach der enorme Unterschied, was die Physis dann anbelangt, der dann zwischen der Weltmeisterschaft, wo man auch mal schwächere Gegner hat, und der Bundesliga herrscht? Oder seht ihr da noch andere Gründe, warum das bislang noch nicht so läuft bei ihm?
Also ich denke mal, das ist relativ normal, wenn man aus einer anderen Kultur, und das ist Tunesien nun mal, kommt, braucht man mindestens ein halbes Jahr, um irgendwo in der Liga einzugewöhnen. Das ist bei vielen anderen Handballern auch nicht der Fall. Und Rasmus Lauge hat auch, denke ich, immer noch seine Eingewöhnungsschwierigkeiten. Das ist, denke ich mal, normal und wird sich dann im Laufe der Zeit irgendwie entwickeln. Und die Zeit muss man diesen jungen Spielern dann auch geben.
Und das ist doch sensationell für den THW, dass sie noch so einen talentierten Spieler in der Hinterhand haben, mehr oder weniger, der bis jetzt eigentlich überhaupt kein Faktor war. Also das sollte den anderen ja eigentlich noch mehr Angst machen, als es vielleicht eh schon teilweise haben müssen vom THW.
Das stimmt, da ist die Breite in Kiel sicherlich so, wie das kaum bei einer anderen Mannschaft der Fall ist. Aber kein Faktor, wo du es gerade sagst, ist auch Lars Kaufmann bisher in Flensburg. Trotzdem wirkt die SG enorm abgezockt. Da gab es Abgänge, die bekannt gegeben wurden. Steffen Weinhold geht in der kommenden Saison zum THW Kiel. Michael Knudsen geht zurück nach Dänemark. Trotzdem wirkt diese Mannschaft unglaublich souverän und gefestigt. Was ist da der Hauptgrund dafür, dass das so gut läuft in Flensburg?
Ich denke, der Hauptgrund dafür ist, dass die Mannschaft ja größtenteils eingespielt war die letzten Jahre und dass sie sich im Schatten des THW auch sehr gut entwickeln konnten, finde ich. Und ich meine, Parallele zu Kiel, der Trainer ist natürlich unglaublich abgezockt, unglaublich erfahren. Lugo Branius ist ein absoluter Fachmann und ich denke, der durfte da auch die letzten 2-3 Jahre relativ in Ruhe was zurechtbasteln, was sich jetzt auszahlt oder was sich auch die letzten Jahre schon ausgezahlt hat, weil hinter dem THW haben die Flensburger eine sehr gute Rolle gespielt.
Also ich denke auch, Lugo Panjes ist ein entscheidender Faktor bei der Teamführung. Wenn man sich mal die ein oder andere Auszeit im Spiel irgendwie zuhört, genau was er seinen Spielern sagt, mit welcher Einstellung er immer den kompletten Teamgeist irgendwie einfordert, auch wenn man mal die jungen Spieler auf die Platte lässt. Ich habe selten einen Trainer erlebt, der in einem Gespräch so wirklich nur fokussiert auf das nächste Spiel ist und wirklich immer nur von Spiel zu Spiel denkt. Und das gibt er, glaube ich, an seine Spieler weiter, dass sie wirklich nicht großartig schauen, ja, was ist denn diese Saison drin? Und stehen wir jetzt mal gerade auf Platz 1, das ist egal, der nächste Gegner kann dann Entsetzen heißen und da wird genauso Vollgas gegeben.
Ist das der entscheidende Unterschied zu dem, ich nenne es mal Experiment mit Per Kalleen, der vorher ja da der Trainer war? Da hat man immer so gehört, dass ja Kommunikation nicht seine größte Stärke gewesen sein soll.
Hat man gehört, ja. Weiß nicht, also denke, wir waren nicht dabei, aber es ist auf jeden Fall, um es andersrum zu formulieren, ein großer Pluspunkt von Lugo Branius, weil das hört man ja auch aus der Mannschaft, dass er halt sehr, sehr gut kommuniziert und wirklich ein sehr feines Händchen hat, um mit älteren und jüngeren Spielern umzugehen. Und was natürlich auch wichtig ist, was bei Per Kalleen nicht der Fall war, er kennt das Umfeld halt in Flensburg, er kennt den Verein in- und auswendig, weil er da auch vorher gespielt hat. Also das ist natürlich auch ein Faktor, den man nicht außer Acht lassen darf. Und wie gesagt, Per Kalleen kam aus dem Nichts und ja, hatte halt kein Glück anscheinend mit seiner Art oder wie auch immer.
Wir wollen von einem Team, das sich gut entwickelt hat, zum nächsten kommen, beziehungsweise eigentlich zwei. Da gab es ein interessantes Duell am Wochenende. Die MT Melsungen hat relativ deutlich mit 34-28 in Hannover gewonnen, hat mich zumindest in der Höhe doch ein bisschen überrascht. Ich nenne das jetzt mal das Duell der ambitionierten Mannschaften. Christian, du kannst vielleicht mal ein paar Worte zu Hannover verlieren. Ein wenig schlechter im Vergleich zur Vorsaison, das mag auch an der Doppelbelastung liegen, aber Handball in Hannover scheint Potenzial zu haben.
Handball in Hannover scheint Potenzial zu haben. Die heißt sie jetzt Swiss Life Ball aktuell. Scheint gut besucht zu werden zumindest. Ich denke auch, in Hannover hat man die letzten Jahre sehr, sehr gut eingekauft. Man hat mit Gustav Friedergaard, einem sehr wichtigen Spieler, der auch gerade einen Mike Partey disziplinarisch sozusagen eingenordet hat, der ganz andere Leistungen als jetzt noch in Flensburg, in Lemgo bringt. Also von daher, diese zwischenmenschliche Ebene darf man in der Mannschaft nicht vernachlässigen. Bei Meldungen bin ich nicht überrascht. Ich habe sie beim Handball-Sparkassen-Cup in Rothenburg in der Saisonvorbereitung gesehen. Das hat sehr, sehr, sehr gut ausgesehen damals schon. Und deswegen überrascht mich die aktuelle Platzierung der MT nicht wirklich.
Hans, wenn man mal Melsungen im Vergleich dann auch heranzieht vom Kader her, sind die ähnlich gut besetzt wie Hannover, vielleicht noch einen Tacken besser. Die profitieren vielleicht genau davon, dass sie jetzt nicht im EHF-Pokal mit dabei sind, sondern sich auf die Bundesliga konzentrieren können. Was traust du dem Club denn in den nächsten Jahren zu?
Ich traue dem Club auf jeden Fall zu, dass er die Entwicklung fortsetzt. Wenn man Michael Roth so reden hört, der strahlt ja, wenn er über seine Mannschaft spricht. Und das geht mit Sicherheit über das Maß des momentanen Erfolgs hinaus. Also der ist richtig begeistert. Er erwähnt auch das Wort geil ganz gern, wenn er von seiner Mannschaft spricht und vom Zusammenhalt, vom Teamgeist und mit Sicherheit auch von der Qualität. Also ich traue der Mannschaft definitiv zu, dass sie sich noch verbessern die nächsten Jahre und dass sie dementsprechend vielleicht auch tabellarisch noch ein, zwei Plätze klettern. Also sprich, dass sie vielleicht doch in die Phalanx einbringen. Und qualitativ haben die Melsungen mit Sicherheit einen sehr, sehr guten Kader, den sie, denke ich, trotz oder dank der finanziellen Unterstützung im Rücken mit Sicherheit auch noch aufbessern können. Aber ich meine, die Flügelzange, die ist ja jetzt schon hochgelobt in der ganzen Liga. Und auch sonst haben sie doch ein paar Spieler drin, die auf jeden Fall sehr, sehr viel Qualität mitbringen. Also ich bin auch nicht wirklich überrascht. Ich glaube nur, dass die MT am Anfang ein paar Punkte hat liegen lassen und sie das die nächste Zeit noch verbessern können. Dann, ja, dann geht's nach Europa. Und dann müssen sie mit der Doppelbelastung umgehen.
Dann geht nächste Saison dann schon mit Jeffrey Bohmhauer aus Emstetten, Momir Rinitz aus Göttingen. Hat man da auch schon entsprechend gut für die nächste Saison sich vorbereitet. Also
es könnte schlechter aussehen in Melsungen, ja.
Ja.
Sieht aber nicht so gut aus in Göppingen im Moment. Die haben ja den Trainer entlassen, haben jetzt am Wochenende unentschieden gespielt gegen Wetzlar. Das ist eine Entwicklung, die man so nicht ganz erwarten konnte. Ja, dann hat man Mimi Kraus geholt noch in der Sommerpause und gedacht, ja, der verlorene Sohn ist zurück nach Hause gekommen. Jetzt läuft es wieder, allerdings hatte man sich da schon entschieden, dass Wladimir Petkovic nach 10 Jahren frisch auf Göppingen verlassen wird. Ist das dann dieser typische Fall von, die Spieler wissen, der geht sowieso am Saisonende und deswegen nehmen wir das alles nicht mehr ganz so ernst?
Also ich fürchte, es könnte auf jeden Fall ja, in die Richtung gehen. Ich meine, das wird kein Spieler bewusst auf sich selber zugeben wollen, aber im Hinterkopf ist es vielleicht schon so. So ungefähr, es kommt eine Zäsur und ja, ne, wird sowieso anders sein. Aber ich glaube auch in der öffentlichen Wahrnehmung oder im Umfeld des Vereins wird natürlich auch jeder Punktverlust vielleicht ein bisschen mehr auf die Waage gelegt, als das vorher war. Und ja, wahrscheinlich ist es irgendwo eine Konsequenz aus dem ganzen Szenario, das sich da abgezeichnet hat. Aber andererseits ist es, glaube ich, auch spannend, jetzt mal zu hinterfragen, was Wladimir Petkovic mit seiner Mannschaft trainiert hat in letzter Zeit, wenn man den Interimscoach so hört, der von einem schockierenden Zustand spricht, also physisch und ja, in mancherlei Hinsicht, also der stellt der Mannschaft ja ein sehr, sehr schlechtes Zeugnis aus, und somit auch seinem Vorgänger. Also, würde ich mal gerne wissen, was da vorgefallen ist die letzten Monate.
Muss man sich denn dann wirklich Sorgen machen als Fan von Frisch auf Göppingen, was den Klassenerhalt angeht, oder hat man einfach das Glück, dass es noch 3-4 Mannschaften gibt, die einfach noch schlechter sind im Moment?
Ich denke, da werden sich noch 3-4 andere Mannschaften finden, die mit Sicherheit am Ende der Saison unterhalb von Frisch aufstehen. Also da würde ich mir als Göppinger im Moment nicht so die großen Sorgen machen, dass es dafür nicht mehr reicht. Aber klar, also wenn man die Worte von Alex Pesewitsch jetzt irgendwie gelesen hat, das ist schon wirklich ein schlechtes Zeugnis, was er seinen Vorgänger ausstellt. Und dafür, dass es eigentlich immer hieß, dass beide sehr, sehr gut miteinander können und er auch selber früher ja Co-Trainer unter Petko war, hat mich schon verwundert.
Was hältst du überhaupt von dieser Lösung, dass man den jetzt von dem Frauenteam wegzieht, bei den Männern installiert bis Saisonende?
Ich habe mich nicht gefragt, was diese Lösung denn bringen soll. Alex vielleicht die Möglichkeit, mal im Männerbereich auf sich aufmerksam zu machen. wie sich das auf die Frauen auswirkt, wird man dann auch sehen müssen. Ist zumindest sehr, also es sorgt zumindest im Umfeld, denke ich mal, für sehr viel Unruhe und ist nicht gerade förderlich für das Zusammenleben dieser beiden Lager, Frauenfans, Männerfans und halte Kräfte sehr schwierig insgesamt.
Gut, dann würde ich vorschlagen, wir machen jetzt eine kurze Pause hier bei Sportradio 360 und Kreis ab und sind dann gleich wieder zurück mit dem zweiten Teil. Ja, zurück bei Kreis ab auf Sportradio 360. Ich spreche immer noch mit Christian Stein von Handball World und mit Hans Finger von Eurosport. Wir wollen jetzt mal ein wenig vorausschauen auf das, was in den nächsten Tagen im Handball so kommen wird. Da stehen nämlich einige interessante Partien auf dem Programm und zweimal sind die Rhein-Neckar-Löwen beteiligt. Es geht morgen im DHB-Pokal zum THW Kiel und am Wochenende dann direkt noch zurück in den Norden, falls sie dann überhaupt wieder nach Hause fahren, zum HSV. Das sind Partien, da kann sich der Handballfan richtig drauf freuen. Was darf man da erwarten, Christian?
Ja, mit Sicherheit spannende Partien. Wenn man sich alleine die Bundesliga-Tabelle mal anguckt, dann hat der THW 4 Minuspunkte, die Löwen, der HSV jeweils 7 Minuspunkte. Ich denke, da sieht man schon, wie eng alles beieinander ist diese Saison und das werden zwei Knallerspiele werden.
Welchen Ausgang erwartest du denn da konkret?
Ja, welchen Ausgang? Ich denke, es ist schwierig vorherzusagen und ich möchte jetzt nicht die Phase vom Pokal und seinen Gesetzen bemühen. Ich denke, die Löwen haben durchaus das Potenzial, auch in Kiel zu gewinnen. Genauso wie sie das in Hamburg können. Ich glaube insgesamt, auch weil der Löwenkader noch relativ dünn dann besetzt ist für zwei Topspiele, dass es nur zu einem Auswärtssieg reichen wird. Aber einen schaffen wir.
Hans, siehst du das ähnlich wie Christian?
Naja, dass sie das Potenzial haben, das haben sie ja hinlänglich bewiesen. Ich traue ihnen auch durchaus zu, dass sie einmal als Sieger das Parkett verlassen. Ich glaube aber eher in Hamburg als in Kiel. Wobei ich mich auf das Kieler Spiel sehr, sehr freue, denn wir haben ja alle noch das Bundesligaspiel vor ein paar Wochen vor Augen. Und da sah es ja 40 Minuten so aus, als könnten sie sogar die Punkte aus der ehemaligen Ostseehalle entführen. Und wenn sie das länger als 40 Minuten aufs Parkett bringen, wie sie da gespielt haben, also dann traue ich den Rhein-Neckar-Löwen auch die Überraschung im Pokal zu. Andererseits, die Kieler, wenn die Kieler so dominant auftreten wie in Berlin, dann ist kein Kraut gewachsen gegen die Zebras, fürchte
ich. Ich will da gerne mal eine Zahl in den Raum werfen. Und zwar hat der THW Kiel seit 8.420 Tagen im DHB-Pokal nicht mehr zu Hause verloren. Muss man da überhaupt dann hinfahren oder kann man sich dann die Reisekosten schenken?
Ich denke, man kann da schon mal hinfahren. Ne? Man kann es ja mal probieren. Irgendwann muss ja jede Serie zu Ende gehen. Wer weiß. Und vielleicht schaffen es die Rhein-Neckar-Löwen ja, den Eintrag auf der THW-Homepage dementsprechend zu entfernen.
Was wird denn da der Schlüssel zum Spiel sein, wenn die Rhein-Neckar-Löwen erfolgreich sein möchten in Kiel und dann hinterher auch in Hamburg?
Naja, also letztendlich, ich sag immer, im Handball gewinnt diejenige Mannschaft, die in der Summe aus sportlicher und unsportlicher Leistung die beste Performance abliefert. Heißt, in der Abwehr muss man aggressiv zupacken, dementsprechend können dann die Torhüter auch gut aussehen. Man braucht eine gute Torhüterleistung, ob jetzt von Landin, von Stojanovic oder Perugonio oder wer dann auch immer im Tor stehen wird, das ist letztendlich egal, aber man braucht eine gute Torhüterleistung, um im Team zu bestehen, eine gute Abwehrleistung, daraus die einfachen Gegenstoßtore oder auch und natürlich auch Disziplin im Angriff, also es muss schon das Gesamtpaket stimmen, die Löwen haben das Potenzial, alles auf einmal abrufen können, ob sie es schaffen, werden wir sehen.
Wir können uns also insgesamt darauf einigen, die Rhein-Neckar-Löwen gewinnen eines der beiden Spiele. Da seht ihr zumindest gute Chancen, dass sie nicht bei beiden Spielen als Verlierer vom Parkett gehen.
Da sehe ich gute Chancen, wobei man natürlich sagen muss, der HSV geht ausgeruht in das Spiel.
Definitiv, aber der HSV ist halt auch die Wundertüte unter den fünf Mannschaften da vorne. Also ich meine, wer zu Hause gegen Lemgo einen Punkt liegen lässt, dem sollte man eigentlich nicht die besten Chancen geben, um dauerhaft da vorne mitzumischen. Andererseits, letztes Jahr war es ja auch so, dass der HSV nicht gerade das absolute Top-Niveau zugesagt wurde und auf einmal waren sie Champions League-Sieger. Also der HSV ist und bleibt die Wundertüte unter diesen Top 5.
Kann man denn als Wundertüte deutscher Meister werden?
Na klar, Wundertüte beinhaltet ja auch, dass man dementsprechend die Ausschläge nach oben immer wieder hat. Und natürlich anders als beim Champions League Final Four punktuell in zwei Spielen überzeugen zu müssen, wenn man das ganze Jahr seine Punkte sammeln muss, eben auch gegen die vermeintlich Kleinen wie beim BHC oder dann gegen Lemgo. Aber ja, warum nicht? Also definitiv, die Chancen sehe ich.
Eine Frage, die mir da gerade durch den Kopf geht, ist nochmal, um zu den Rhein-Neckar-Löwen zurückzukommen. Habt ihr auch so den Eindruck, dass dieses ganze Projekt da, das am Anfang so, ja, ich sag mal, ein bisschen künstlich wirkte, deutlich sympathischer geworden ist, seitdem Kaspar Nielsen da nicht mehr als Hauptsponsor tätig ist?
Ich weiß nicht, ob das ganze Projekt sympathischer geworden ist, ohne Jesper Nielsen jetzt, aber...
Jesper Nielsen heißt er, genau, Entschuldigung.
Letztendlich sind die Löwen natürlich irgendwo... schlagen deutlich moderatere Töne an. Man gibt der Mannschaft aber jetzt auch so langsam mal Zeit, irgendwo sich zu entwickeln und kauft mir jedes Jahr etliche neue Spieler ein. Das macht mit Sicherheit auch aus und man hat sich auch gut verstärkt. Also sei es jetzt mit einem Peterson, als er geholt wurde. Ich denke, man agiert im Moment mit ein bisschen mehr Augenmaß und schaut nicht immer unbedingt auf die Namen, die es dann zu verpflichten gilt, und damit fahren die Löwen im Moment ganz gut.
Also ich denke, dass die Rhein-Neckar-Löwen eine sehr gute Entwicklung genommen haben. Allerdings müssen sie natürlich auch aufpassen, dass sie dementsprechend die Spieler halten können in nächster Zeit. Also gerade so ein Niklas Landin, der wird ja schon sonst wo gesehen die nächsten Jahre. Also das wird mit Sicherheit auch eine große Herausforderung, aber ich finde die Entwicklung sehr, sehr positiv und es macht sehr, sehr viel Spaß, den Löwen zuzuschauen.
Kommen wir von einer Mannschaft, die eine gute Entwicklung genommen hat, zur nächsten, und zwar die deutsche Frauenhandballnationalmannschaft. Die ist nämlich jetzt bei der WM in Serbien mit dabei und hat da die ersten beiden Spiele gegen Australien und Tschechien, ja, ich würde sagen, insgesamt sehr souverän gewonnen. Gegen Tschechien auch, war eine durchaus ansprechende Leistung. Man hat jetzt auch den Vertrag mit Heine Jensen, dem Bundestrainer, erst gerade verlängert, bis 2017, glaube ich. Was muss man denn da noch besser machen als in den ersten beiden Spielen, wenn es mehr werden soll als das Achtelfinale?
Ja, letztendlich muss man, ich weiß gar nicht, ob man so viel mehr machen muss als jetzt gegen Tschechien, weil das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Sicherlich scheinen die Schiedsrichter in den ersten beiden Spielen schon sehr progressiv zu bestrafen. Da muss ich vielleicht die Abwehr noch ein bisschen cleverer manchmal anstellen. Der Mittelblock hat gut funktioniert mit Anja Althaus und Nadja Natornaja. Nadja Natornaja hat, glaube ich, noch nicht ganz ins Turnier gefunden. Die ein oder andere kann noch besser spielen, aber insgesamt waren das zwei sehr gute Leistungen mit relativ kurzen Schwächephasen mal mittendrin, aber die hat das Team immer relativ schnell beiseite geschoben. Also.
Wie sehr hängt denn das Spiel von Susan Müller ab, die ja da im rechten Rückraum mit zu den Besten überhaupt gehört weltweit, von ihrer Tagesform, aber auch vielleicht von ihrer Laune?
Susan hat gestern ein überragendes Spiel gemacht mit 11 Toren aus 14 Versuchen, dazu noch zahlreiche Anspiele an den Kreis, an die Außen. In der Form ist sie natürlich ein Garant dafür, dass man ein sehr gutes Spiel macht. Aber gerade im Rückraum, denke ich, ist Deutschland doch gut genug aufgestellt, um dann halt entsprechend nicht nur von Susan Müller abhängig zu sein. Also wichtig wird immer sein, wie gut die Teamleistung ist, denn letztendlich hat auch eine Susan Müller ihre bevorzugten Ecken, in die sie wirft und auf die sich dann die gegnerischen Mannschaften entsprechend vorbereiten werden. Und es ist umso wichtiger, dass möglichst viele ein hohes Niveau spielen, als dass eine ein hohes Niveau spielt.
Hans, siehst du die Entwicklung der Mannschaft ähnlich positiv, wie Christian das sieht und der DHB anscheinend ja auch?
Definitiv. Also Heine Jensen macht einen guten Job. Die Startbedingungen waren ja nicht so einfach. Aber ich glaube, er macht das echt sehr, sehr gut. Und die Mannschaft macht auch einen sehr stabilen Eindruck jetzt bei dem Turnier. Andererseits, der Spielplan kommt ihnen natürlich entgegen, weil erst den Auftakt gegen Australien, dann gegen die vermeintlich zweitschwächste Mannschaft in der Gruppe, gegen die Tschechien, ist natürlich nicht schlecht. Andererseits, gegen Tschechien haben sie das schon sehr, sehr gut gelöst und ich traue denen definitiv noch die eine oder andere sehr, sehr gute Partie zu. Und ich finde vor allem auch die Mischung aus erfahrenen Spielerinnen und aus jungen, talentierten Spielerinnen wirklich sehr zukunftsfähig. Also es macht Spaß, den Mädels zuzuschauen.
Glaubst du denn, dass eine Medaille im Bereich des Möglichen ist oder hältst du das eher für ausgeschlossen?
Ich denke, wir sollten jetzt nicht so sehr nach einer Medaille schielen. Klar wäre es schön, wäre ja auch mal wieder Zeit, aber ja, man sollte sich nicht zu sehr darauf versteifen, kommt ja auch darauf an, gegen wen man dann spielt in der K.O.-Runde. Ich glaube, das Achtelfinale können sie auf jeden Fall überstehen, weil ich glaube, dass sie genug Punkte jetzt in der Vorrundengruppe sammeln werden, um dementsprechend vielleicht den ganz großen Kaliber noch aus dem Weg zu gehen. Ab dem Viertelfinale möglich ist es, aber ich würde noch nicht so weit schauen. Von Spiel zu Spiel denken, sagt man doch so schön, oder?
Ja, das sagt man. Christian, denkst du auch von Spiel zu Spiel oder denkst du, dass ja diese Geschichte mit der Medaille dann vielleicht doch was ist, was dieses Jahr so ja, ich sag mal, so schnell möglich ist, wie vielleicht in den nächsten Jahren dann doch nicht mehr? Weil das Feld, das Teilnehmerfeld scheint relativ ausgeglichen zu sein.
Das Teilnehmerfeld ist relativ ausgeglichen und ich meine, man muss sich nur angucken, im letzten Jahr ist Ungarn EM Dritter geworden. Die haben gegen Deutschland davor 3 von 4 Spielen verloren gehabt. Also man ist ja durchaus in dieser Liga, die dann halt, wenn es gut läuft, auch mal Bronze holen kann. Von daher sehe ich das ähnlich, aber auch wie Hans. Man soll die Medaille nicht ausschließen jetzt. Da hängt viel von ab, wie es der Spielplan dann im Achtelfinale, im Viertelfinale, wenn man zum Beispiel dann auf die Niederlande trifft oder sowas, dann ist es mit Sicherheit möglich. Wenn man gegen Korea spielen muss, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil die offensive Deckung einem nicht so liegt. Dann kann es im Viertelfinale auch schon mal Schluss sein. Das muss man dann gucken, wie sind die Verletzungen im eigenen Team dann während des Turniers, wie sind die Verletzungen beim Gegner, da hängt so viel von zusammen und ab der K.O.-Runde beginnt das Turnier dann nochmal ganz neu. Also.
Von daher, ja, ist alles möglich, aber auch nichts. Da müssen wir mal abwarten, wie sich das dann entwickelt in dieser Woche. Ich möchte zum Abschluss natürlich die ganz traditionelle Frage hier bei uns stellen. Was sind denn eure Highlights in den nächsten 7 Tagen?
Also ich könnte jetzt schon mich vor die Glotze setzen und den THW gegen die Rhein-Neckar-Löwen gucken, weil ich mich sehr freue auf das Spiel und eben gespannt bin, ob die Rhein-Neckar-Löwen aus der Schwächephase in der Bundesliga-Partie in Kiel gelernt haben. Es hoffe, ehrlich gesagt, damit es spannender bleibt, noch spannender, als es damals war. Und ich glaube, das wird definitiv ein richtiger Kracher.
Also ich denke mal, Kiel gegen Rhein-Neckar-Löwen ist ein absolutes Highlight diese Woche. Aber auch schon heute beginnt mit dem Spiel Deutschland gegen Rumänien und dann hinterher der Klassiker Deutschland gegen Ungarn, ja, den es ja irgendwie ständig gibt, seit Heine ein Bundestrainer ist. Das sind Spiele, da kann man sich drauf freuen. Also diese Woche ist wirklich für alle Handballfans eine Topwoche.
Da gibt es nicht viel zu meckern, das stimmt. Ja, man merkt, Handball pur bei euch, bei uns hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit, die ihr euch genommen habt und wir hören uns dann nächste Woche wieder.